Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ostern 1885 war für einen Goldschmied aus St. Petersburg ein besonderes Fest. Das erste von insgesamt 52 kostbaren Fabergé-Eiern im Auftrag des Zaren war fertig. Diese Eier faszinieren bis heute, nicht nur zu Ostern. 27 haben Russland verlassen und befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Monaco und der Schweiz. Der Historiker Wolfgang Eichwede hat 1982 an der Uni Bremen die Forschungsstelle Osteuropa gegründet, engen Kontakt zur Menschenrechtsorganisation Memorial gehalten, die Rückführung von Beutekunst mit ausgehandelt und die Rekonstruktion des verschollenen Bernsteinzimmers in Russland vermittelt. Schönen guten Abend, Herr Eichwede.
Guten Abend, Frau Wuttgen.
Womöglich hätte sich in diesem Sommer der russische Oligarch Viktor Wechselberg sein 10. Fabergé-Ei gekauft, aber Auktionen mit russischer Kunst sind wegen des Kriegs in der Ukraine überall abgesagt. Finden Sie das richtig?
Nein, ich finde das nicht richtig. Ich kann gut verstehen, dass wir uns mit Russland auf eine neue Weise auseinandersetzen müssen. Ich kann auch gut verstehen, dass wir in Szenen der Verbrüderung mit Russland, dass wir hier uns selbst hinterfragen, was vor dem Hintergrund dieses Krieges möglich ist und was nicht mehr möglich ist. Jedenfalls solange dieser Krieg anhält und solange diese Konfrontation anhält. Aber wir müssen, das lässt sich vielleicht in einem Satz zusammenfassen, so klar wir gegen diesen Krieg Position beziehen müssen und auch eine Politik betreiben müssen, die diesen Krieg zu Ende bringt und nicht nur zu Ende bringt, sondern auch der Ukraine ein würdiges Fortleben sichert, so sehr diese Haltung von uns klar sein muss, so wenig dürfen wir nun Russland pauschal in seiner gesamten Kultur, in der ganzen Bandbreite seines kulturellen Lebens verdammen. Wir werden Brücken brauchen und wir haben selbst in dieser Kriegszeit auch von der russischen Kultur zu lernen.
Ja, genau. Was geht verloren, weil diese Brücken nach Russland pauschal hochgezogen worden sind? Im letzten Jahr gab es eine Fabergé-Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg. Direktor Piotrowski bestückte sie mit Leihgaben. Kein Jahr später verhallte seine Bitte, den internationalen Kunstaustausch in diesem Krieg nicht zu sanktionieren. Was ist schon verloren gegangen?
Ich muss immer wieder sagen, dass hier in dieser gegenwärtigen Periode viel verloren geht, liegt nicht primär an der westlichen Seite, die Veranstaltungen absagt, sondern es ist zunächst mal eine Reaktion auf diesen schrecklichen, in keiner Weise zu verantwortenden Krieg. Die Verantwortung für diesen Krieg trägt das putinsche Russland. In westlicher Reaktion ist auch manche Unbeholfenheit enthalten. Unbeholfenheit deshalb, weil wir so entsetzt sind, dass wir mit diesem Krieg alles Russische identifizieren. Das sollten wir nicht machen. Schauen Sie, ich bin nicht mehr ganz so jung, erinnere mich an das Jahr 1961, als die Mauer gebaut wurde. Da wurde in dem Baden-Badener Theater die Dreigroschenoper von Bert Brecht abgesagt, als Protest gegen die DDR. Das sind Reaktionen, die in einem Kriegsdenken verhaftet sind, während wir diesen Krieg ja überwinden wollen und während wir auch Brücken aufrechterhalten müssen oder neu bauen müssen in den Jahren oder Jahrzehnten nach diesem Krieg. Brücken, auf die wir nicht verzichten können, sowohl um unseres eigenen kulturellen Reichtums willen, als auch um der Brückenschläge nach Russland willen.
Sie kennen die ganze Zeit des Kalten Krieges. Sie haben in der Sowjetunion gearbeitet. Nun plädiert die Literaturwissenschaftlerin Klavdia Smola von Dresden aus dafür, die russische Gegenkultur, die es schon in der Sowjetunion gegeben hat, nicht auszuschließen. Sie sei wichtig, auch wenn sie Widerstand ohne direkte Konfrontation mit dem Kreml sei. Ist das jetzt besonders wichtig, darauf hinzuweisen?
Also die Underground-Kultur in der alten Sowjetunion hatte sehr, 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 sehr viele Facetten. Und in der Kultur, in der Literatur, ebenso wie im Schauspiel oder auch in der Popkultur, haben sich so viele verschiedene Nuancen gezeigt, die geholfen haben, die alte, verkrustete Sowjetunion aufzubrechen. Das war von außerordentlicher Wichtigkeit. Ich selbst habe hier in Bremen einer der größten Samizdat-Archive, also an Untergrundliteratur aus den früher sozialistischen Ländern, aufgebaut. Das ist in einer solchen Breite eine Kultur gewesen, die sich keineswegs nur in Opposition zu dem System verstanden hat, sondern die einfach alternative Bilder dieser Länder gezeigt hat. Diese Kultur hat außerordentlich viel dazu beigetragen, dass Ende der 80er Jahre die Sowjetunion nicht nur zusammengebrochen ist, sondern auch friedlich ihr Imperium aufgegeben hat. Solche Kulturen müssen wir fördern und stützen. Gleichzeitig müssen wir wissen, dass in der alten Sowjetunion ganz offensichtlich in der direkten Konfrontation mit dem Staatsapparat die Schriftsteller eine andere, viel stärker in der Gesellschaft verankerte Funktion hatten, als sie das heute haben. Wir konnten wahrscheinlich in der alten Sowjetunion in den Schlussjahren und sehr viel intensiver auf die Kultur im Underground oder neben der Politik stützen und berufen und diese Beziehungen ausbauen, als wir das heute können. Putin hat keine Ideologie. Putin hat ein Feindbild, das er seiner eigenen Gesellschaft aufdrückt. Und in diesem Feindbild ist eine so kategorische, eine so bedingungslose Ablehnung des Westens enthalten, dass es auch den Künstlern im heutigen Russland schwer macht, sich Freiräume zu erhalten, die wir in der alten Sowjetunion bewundert haben.
Sie sagen, Putin hat keine Ideologie, aber um auf den Ursprung unseres Gesprächs zurückzukommen, würden Sie sagen, ein Fabergé-Ei symbolisiert den politischen Traum von Wladimir Putin?
Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob er einen politischen Traum hat. Ich habe im Augenblick den Eindruck, dass sein Denken so in sich abgeschlossen, so auf Konfrontation hin ausgerichtet ist. Gerade eben habe ich im Spiegel gelesen, dass er jene Brigade, die in Butscha so fürchterlich gewütet hat, dass er die mit einem Orden ausgezeichnet hat. Das sind Schritte, wie ich sie von der alten sowjetischen Führung mir nicht vorstellen kann. Putin hat sich auf eine Konfrontation offensichtlich auch in seinem Kopf eingelassen, die ihm dieses Land nach außen hin abschneidet. Ich bin dennoch überzeugt, ich kann gar nicht anders, als davon nicht überzeugt zu sein, dass die russische Kultur in ihrer ganzen Breite vielleicht für kurze Zeit von Putin tot machen oder totstellen lässt. Aber sie wird sich wieder erheben und sie wird sich wieder äußern und sie wird wieder ihre Wege finden. Und in dieser Suche der russischen Kultur nach sich selbst und nach einem anderen Bild des eigenen Landes, in dieser Suche müssen wir dieser Kultur helfen, soweit wir das nur irgend möglich unter den heutigen Bedingungen kennen. Also, während wir um die Konfrontation auf politische und militärische Ebene überhaupt nicht herumkommen, sie ist uns ja aufgezwungen in dem Krieg, müssen wir alles nur Denkbare tun, um die Verbindungen, die noch bestehen, zu dem, was wir als russische Zivilgesellschaft und als Erbe und als Inhalt der russischen Kultur in all ihrer Bandbreite, in all ihrer Vielfältigkeit kennen, dass wir diese Verbindungen aufrechterhalten und ausbauen.
Wünscht sich der Osteuropa-Historiker Wolfgang Eichwede. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
Danke, Frau Wuttgen.